Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind heute in Lukas 12 und lesen ab Vers 49. Wir sind einer größeren Einheit im Lukas-Evangelium, die beginnt mit Kapitel 10, Vers 38 und endet mit 13, 21. In diesem größeren Abschnitt behandelt Lukas das Thema Prioritäten setzen, beurteilen, trennen, richten und so weiter. Und zwar ist es so aufgebaut, dass dieser Abschnitt aus vier Phasen besteht, die die gleiche Struktur haben. Man kann das umschreiben mit 1, 2a, 2b, die gehören besonders zusammen, und 3. Und so viermal. Und inhaltlich gibt es da dann ständig Spiegelungen. Und was auffällt, am Ende jeder Phase geht es um Widerstand gegen Jesus Christus. Jetzt sind wir also genau an dieser Stelle angekommen. Das wäre 3 in Phase 3. Und es geht hier um Widerstand. Und nachher betrachten wir das Thema Zeichen, Buße, Dringlichkeit der Buße. Und nach Schema endet es dann wieder mit dem Thema Widerstand. Darf ich bitten, Sascha, dass du uns vorliest, und zwar ab Kapitel 12, 49, gleich bis und mit 13, 21.
Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Er sprach aber auch zu der Volksmenge: Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen, und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß, und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen, wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ihn danach ab. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen, und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt, und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Da sprach er, wem ist das Reich Gottes gleich, und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war.
Vielen Dank. Man merkt, gleich der nächste Vers sagt, und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer, während er nach Jerusalem reiste. Sobald dieser größere Abschnitt fertig ist, kommt wieder eine Bemerkung über die Reise des Herrn Jesus. Wir haben ja gesehen, in Kapitel 9, 51 beginnt der zweite Teil des Lukas-Evangeliums. Er behandelt die Reise des Herrn Jesus aus dieser Welt nach Jerusalem und dann in die Herrlichkeit. Und am Anfang dieses großen Abschnittes, also Kapitel 10, 38, dort hatten wir die letzte Bemerkung über diese Reise. Dort heißt es, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da kommt also zwischen diese Bemerkung über die Reise, kommt wieder ein Teil, und so wird quasi literarisch markiert, wie das Lukas-Evangelium aufgebaut ist. Die Kapiteleinteilung, die stammt ja aus dem Mittelalter. Die ist nicht inspiriert und gehört nicht zur Bibel. Die ist hilfreich, um sich zurechtzufinden, aber manchmal ist es nicht ganz ideal und man hätte noch bessere Einteilungen machen können. Aber das muss man einfach wissen, dass die Kapiteleinteilung an sich nicht so eine wichtige Sache ist. Wichtiger ist, dass man entdeckt, wie der Heilige Geist ein biblisches Buch einteilt. Und das ist wichtig, um dann die Einzelheiten auch besser einordnen und verstehen zu können. Jetzt geht es, wie gesagt, hier um Widerstand. Der Jesus macht hier klar, dass er nicht gekommen ist, Frieden in diese Welt zu bringen. Das ist ziemlich schockierend, diese Aussage, denn wir erinnern uns vielleicht noch in Lukas 2 bei der Weihnachtsgeschichte. Was heißt es da im gleichen Evangelium? Schlagen wir kurz auf. Lukas 2, Vers 14. Es beginnt in Vers 13. Sascha liest doch 13 und 14.
Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen.
Ja, also hier verkündigen die Engel Frieden auf Erden. Und der Herr Jesus nimmt diesen Ausdruck auf und sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf der Erde zu geben. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Wie müssen wir das verstehen? Jawohl, es gibt eine Einteilung in die, die den Messias annehmen, die bekommen Frieden mit Gott, und die, die ihn ablehnen, haben diesen Frieden nicht. Aber damit ist es noch nicht erklärt, weil in Lukas 2 ja steht Frieden auf Erden. Also nicht nur einfach, er kommt und bringt Frieden, sondern Frieden auf Erden. Und da sagt der Herr, ich bin nicht gekommen, Frieden auf Erden zu bringen. Lies es kurz vor, wie es bei dir heißt.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Aha.
Alte Ausgabe heißt es aber ein bisschen einfach. Den Menschen ein Wohlgefallen.
Mhm. Jawohl. Also ganz wörtlich Frieden auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und bei dir ist es in der Übersetzung gerade zusammengezogen. Wobei, es gibt natürlich die griechische Lesart in den Handschriften, Frieden auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Das ist ein Argument. Aber es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Also einerseits eben Frieden nur für die Gläubigen, aber diese Verheißung, Frieden auf Erden, die war ja nicht erst gegeben durch die Engel in Lukas 2, sondern schon im Alten Testament. Denn der weltweite Frieden wird durch die Propheten verkündigt, sagen wir zum Beispiel Jesaja 11 oder Jesaja 2. Da wird ganz klar gesagt, die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Es wird keine Rekrutenschule mehr geben. Und sie werden die Waffen in nützliche Instrumente der Landwirtschaft umwandeln. Also dieser Frieden auf Erden war verheißen. Und jetzt sagt der Herr, ich bin nicht gekommen. Aber die Lösung, die endgültige Lösung ist darin zu suchen, dass das Alte Testament ein erstes und ein zweites Kommen des Messias voraussagt. Und bei dem ersten Kommen des Messias würde er von der Masse seines Volkes verworfen werden. Aber bei seinem zweiten Kommen wird er dann diesen weltweiten Frieden bringen. Also wenn der Herr hier sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern Entzweiung, dann meint er eben, bei seinem ersten Kommen gibt es diesen Frieden noch nicht, der aber später kommen wird. Ja, Manfred?
Vor der Schaffung der neuen Erde, also ist das?
Ja, das tausendjährige Friedensreich, das eben diesen Frieden bringen wird, das ist vor der Erschaffung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das wird die Geschichte dieses Planeten abschließen. Genau. Und darum wird zum Beispiel auch gesagt in Jesaja 11, ich habe diese Stelle speziell jetzt erwähnt, dass der Segen eben über die ganze Schöpfung kommen wird, aber die Schlange wird weiterhin auf den Bauch kriechen. Das heißt, ein bisschen von dem Fluch der Sünde wird auch im tausendjährigen Reich noch vorhanden sein. Und erst, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann wird alles vollkommen sein und es wird keinen Tod mehr geben und keinen Fluch. So steht das in Offenbarung 21 und 22. Kein Fluch, aber im tausendjährigen Reich weitgehend kein Fluch, aber es gibt noch kleine Resten. Man kann auch unterscheiden, das tausendjährige Reich kann man beschreiben als die Zeit, in der die Gerechtigkeit Gottes herrschen wird. Aber Petrus sagt in 2. Petrus 3 von dem neuen Himmel und der neuen Erde, dort wird die Gerechtigkeit wohnen. Richtig zu Hause sein, sie muss nicht mehr durchgesetzt werden, wie im tausendjährigen Reich. Gut, aber eben hier wird klar, das Kommen des Messias sollte einen Konflikt auslösen. Nur eine Minderheit in Israel würde den Messias akzeptieren, die meisten würden ihn verwerfen. Das wurde so vorausgesagt in Jesaja 8, können wir das kurz aufschlagen. Jesaja 8, Vers 14 und 15. Sascha.
So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.
Jawohl. Also hier wird deutlich gesagt, der Messias, wenn er kommt, wird ein Stein des Anstoßes sein, ein Fels des Strauchelns. Und zwar den beiden Häusern Israel, das heißt den 12 Stämmen Israels, den 10 und den 2, die werden sich an den Messias ärgern, zu Fall kommen. Und man muss wissen, die Rabbiner in der alten rabbinischen Literatur, die haben ausdrücklich gesagt, Jesaja 8, Vers 14 spricht von dem Messias. Also im Judentum ist das klar, das ist eine messianische Stelle. Aber hier wird gesagt, der Messias wird ein Ärgernis sein. Man wird über ihn straucheln und dann kommt eine Katastrophe über das jüdische Volk. Und viele unter ihnen werden straucheln und fallen und werden zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Wir kommen auf diesen Vers nochmals zurück heute im Zusammenhang damit Lukas 13. Nur um da schon die Brücke aufzuzeigen. Ja, jetzt sagt der Herr Jesus, es wird also in Israel eine Spaltung geben und auch in einzelnen Familien. In einem Haushalt zum Beispiel sind 5 Leute, Vater, Mutter, Sohn, Tochter und im gleichen Haushalt noch die Schwiegermutter der Tochter. So gibt es dann diese 5 Personen in diesem Beispiel. Und der Herr sagt, also der Vater wird mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter entzweit sein. 3 gegen 2. Und so würde also Israel eine Spaltung erleben. Der Messias spaltet. Da sehen wir, nicht jede Spaltung ist fleischlich. Der Jesus hat gespaltet. Warum? Weil viele ihn in ihrer Sündhaftigkeit abgelehnt haben. Aber nicht er war der Spalter. Ja? Man muss manchmal aufpassen bei Spaltungen, bei der Beurteilung. Wo ist die Ursache und wo die Wirkung? Und dann weiter, der Herr sagt, er hat eine Taufe, mit der er getauft werden muss. Was ist damit gemeint? Und es ist ihm bange vor dieser Taufe. Golgatha. Und woher kommt dann der Begriff Taufe, dass er das Golgatha mit Taufe in Verbindung bringt? Es ist so, das griechische Wort Taufen hat die Grundbedeutung Einführen in ein anderes Element. Und das geschieht ja bei der Taufe, da wird ein Mensch untergetaucht ins Wasser, nicht wahr? Aber die Griechen haben das Wort auch verwendet, also das Grundwort Baptizo für Färben. Also ein Stoff wird in ein anderes Element, sagen wir rote Farbe, eingeführt. Und jetzt versteht man auch, der Herr Jesus spricht in Matthäus 3 über die Taufe mit Feuer. Was ist denn Taufe mit Feuer? Nun, er spricht dort darüber, dass Menschen unter das Gericht Gottes kommen werden. Die, die den Messias ablehnen, werden mit Feuer getauft werden. Das heißt, sie kommen also in das Gericht Gottes hinein. Auf der anderen Seite sagt er, andere werden getauft werden mit Heiligen Geist. Was ist das? Nun, in 1. Korinther 12, Vers 13 wird erklärt, die Taufe mit Heiligem Geist ist eine Einführung in ein anderes Element. Also wenn ich sage Element, benutze ich das Wort nicht im chemischen Sinn. Ich könnte auch sagen, in eine andere Entität. Dann klingt das immer noch gescheit. Ja, in einen anderen Bereich, kann man auch sagen. Und was lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 13? Liest du, Sascha?
Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist.
Jawohl. Also die Taufe mit Heiligen Geist ist das Hineinführen in den Leib Christi. Sodass die Gläubigen miteinander zu einer Einheit verbunden werden. Also einführen in ein anderes Element, das hilft wirklich, um manche schwer verständlichen Ausdrücke gut verstehen zu können. Vielleicht können wir noch aufschlagen Matthäus 3, dass ich nicht nur einfach darüber spreche, sondern dass man das konkret am Bibeltext sieht. Viele Gläubige haben nämlich schon gebetet, dass sie mit Feuer getauft werden möchten. Aber sie haben natürlich etwas anderes gemeint, als was hier steht. Und glücklicherweise kann man dann sagen, hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Das wäre ganz schrecklich. Liest du in Matthäus 3, Verse 10 bis 12.
Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Jawohl. Also Johannes der Täufer spricht das Volk Israel an, die große Masse. Und er sagt, nach mir kommt der Messias. Und er wird euch, er spricht zur Masse Israels, taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und dann Vers 12 macht klar, worum es geht. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Tenne durch und durch reinigen und dann den Weizen, der von der Spreu abgetrennt wird in der Tenne, den wird er sammeln, zusammenführen in die Scheune. Also da ist ein Teil, der wird gesammelt und dann ist aber ein anderer Teil, die Spreu, die wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also in der Tenne macht man eine Scheidung. Und hier sagt Johannes der Täufer, wenn der Messias kommt, wird er Israel teilen. Und zwar in einen Teil, das ist Spreu, und einen Teil, das ist Weizen. Spreu kommt ins ewige Feuer und Weizen wird zusammengesammelt. Und so ist klar, die Taufe mit Feuer, das meint das Verbrennen der Spreu. Das sind die Ungläubigen, die in die ewige Verdammnis kommen. Und Taufe mit Heiligem Geist, das ist das Zusammenführen der Gläubigen zu einer Einheit. Er sagt noch nicht der Leib Christi, sondern er sagt im Bild, in die Scheune gesammelt. Und dann 1. Korinther 12, Vers 13 macht klar, dieses Sammeln und Zusammenfügen ist das Zusammenfügen aller Gläubigen zu einem Leib. Und das ist also auch wieder genau auf der gleichen Linie wie Lukas 12, der Herr kommt und spaltet Israel. In die, die ihn ablehnen und in die, die ihn annehmen. Ja, Jelena? Jawohl, also in Apostelgeschichte 2, das ist ja die Erfüllung dieser Prophetie, dass der Messias die Gläubigen mit Heiligem Geist taufen wird. Und da werden aber nicht die Gläubigen ins Feuer gebracht, sondern dort kommen diese Feuerzungen, kommen auf die Gläubigen. Und diese Zungen, die symbolisieren die Sprachen. Nicht wahr? Sprache heißt ja auf Griechisch Glossa, Zunge, so wie Französisch, la langue, oder Englisch, tongue, Englisch, ältere Ausdrucksweise, heißt Zunge und auch Sprache. Und dieses Zeichen der Zungen kommt auf die Jünger, und zwar im Folgenden, sprechen sie ja dann alle möglichen Fremdsprachen, und damit macht Gott klar, hier in Jerusalem werden die Gläubigen jetzt zusammengeführt durch das Evangelium, das allen Nationen in allen Sprachen verkündigt werden soll. Und das ist eine Anspielung auf Babylon. In Babel, dort hat Gott zum ersten Mal die Sprachen verwirrt. Und das hat Spaltung gebracht. Die Menschheit wurde gespaltet. Aber in Apostelgeschichte 2, da wird das Gleiche, eben jetzt diese Zungen von Feuer, das, was früher Spaltung gebracht hat, benutzt Gott, um zu vereinigen und zusammenzuführen. Aber eben, man kann nicht sagen, Apostelgeschichte 2, die Gläubigen seien mit Feuer getauft worden, denn diese Feuerzungen kamen auf sie als Symbol. Jetzt ist das, was früher Trennung bedeutete, bringt Vereinigung. Ja?
Ja, ist es dann zu kurz gegriffen, zu sagen, dass in Apostelgeschichte 2, also das Feuer, das da erwähnt wird, bei mit den Zungen,
ja,
ist auch eine Mahnung an Israel, also an die, die nicht glauben wollten, also Gericht in dem Sinn, über die, die nicht glauben wollen, also die Jesus abgelehnt.
Ja, für die, die nicht glauben wollen, die bleiben eben in der, kann man sagen, in der Zerstreuung. Aber für die, die glauben, wird das, was früher eben gespalten hat, wird zusammengeführt. Und darum ist das so etwas Besonderes. Die Gemeinde in den letzten 2000 Jahren ist zusammengesetzt aus Menschen aus allen Nationen. Und obwohl wir kulturell so verschieden sind, erleben wir in Christus diese gewaltige Einheit, die nur er bewirken kann. Und wenn man das so konkret erlebt, ich meine, ich mag mich erinnern, in diesem Moment, ich bin nach Alexandria gekommen, in Ägypten, und da wurde ich abgeholt von Gläubigen, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben, und gleich mit einer Herzlichkeit umarmt. Nicht so wie die Politiker, oder? Die machen das auch und so. Aber das ist etwas ganz anderes. Und diese Wärme, die man sofort bekommen kann, das muss man sagen, das gibt es nur in der Gemeinde Gottes. Ja, noch jemand wollte was sagen da hinten, ja?
Mir ist aufgefallen, hier steht ja in Apostelgeschichte 2 Zungen wie von Feuer.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass es Feuer ist. Ich
meine, nein, aber es sollte das symbolisieren.
Ja, genau, aber bei vielen das immer gleich steht, zum Beispiel auch in Matthäus 3, Vers 6 steht, der Geist Gottes wie eine Taube.
Ja. Genau, sondern es hat so ähnlich ausgesehen. Ja, das ist so. Genau, genau. Und eben die Jünger wurden nicht in das Feuer eingeführt, sondern es kam auf sie als Symbol des Gerichtes bei Babel, das aber jetzt umgewandelt wird in Vereinigung. Babel trennt, Jerusalem vereinigt, die Stadt Gottes. Ja, und jetzt weiter in Lukas 12. Der Herr sagt, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss. Und das sagt er in dem Zusammenhang, dass es eben so große Ablehnung gibt gegen ihn, Widerstand gegen ihn in Israel. Und diese Ablehnung führt dazu, dass der Herr in die schrecklichsten Leiden eingetaucht werden sollte. Und darum der Ausdruck Leidenstaufe, das steht ja nicht so da. Aber das ist die korrekte Umschreibung, worum es hier geht. Diese Taufe, die den Herrn so bedrängte, und er sagt, und wie froh wäre ich, das wäre schon vollbracht. Ja, und das erinnert uns natürlich an Johannes 19. Schlagen wir auf, an diesen Siegesruf am Ende der Leiden des Herrn am Kreuz. Liest du, Sascha? Johannes 19, ja, Vers 30, bitte.
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Jawohl, Tetelestai, ein Wort. Ist noch eindrücklicher als auf Deutsch, das sind jetzt drei Wörter. Es ist vollbracht, aber das war ein Ruf. Tetelestai. Gut, der Herr hat am Kreuz nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch. Nischlam. Ja, noch knapper, ja. Nischlam, es ist vollbracht, vollendet. Und da hat der Herr das eben noch vor sich. Und jetzt ist es umso eindrücklicher zu sehen im Lukas-Evangelium, wie in diesen Kapiteln, die folgen, gezeigt wird, wie der Herr eben reist bis nach Jerusalem. Aber er schreckt nicht zurück vor diesem Weg. Er weiß, welche Leiden von Seiten der Menschen über ihn kommen sollten. Das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, eine Kreuzigung. Aber in den 3 Stunden der Finsternis kam noch viel mehr dazu. Da hat Gott ihn schließlich beladen mit unserer Schuld. Der Gerechte wurde zur Sünde gemacht, wie 2. Korinther 5, 21 sagt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dann in diesem Zusammenhang Jesaja 53, Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wir müssen unterscheiden die Leiden, die der Herr erlitten hat von Seiten der Menschen. Aber was noch viel schrecklicher war und für uns unfasslich, das waren die Leiden, die von Seiten Gottes kamen. Gott, der gerechte Gott, der uns und unsere Schuld in Ewigkeit hätte richten müssen im Feuersee, hat in diesen 3 Stunden der Finsternis den Herrn Jesus geschlagen. Und gut, wie kann es in Jesaja 53 heißen, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen? Dieses Gefallen muss man so verstehen, dass es Gottes guter Wille war, uns zu retten. Und es gab keinen anderen Weg, als den, dass Gott den Stellvertreter, den Herrn Jesus, am Kreuz so schlagen musste. Und was dieses Gericht umfasst, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und das wird unsere Bewunderung sein in alle Ewigkeit. Denn das erklärt auch, warum diese Finsternis kam. Das war nicht für Gott. In Psalm 139 sagt König David, würde ich sagen, Finsternis möge mich umhüllen, es ist wieder helle Tag vor dir. Aber diese Finsternis war für uns Menschen, dass keiner das schmerzentstellte Gesicht des Erlösers am Kreuz sehen konnte, als Gott ihn geschlagen hat. Und das müssen wir auch dazu sehen. Also die Leidenstaufe, einerseits das, was von den Menschen kam. Und da gibt es ja manchmal noch Menschen, die sagen, ja, ihr macht da so eine große Sache aus dem Kreuz. Aber es sind ja viele Menschen im Römischen Reich gekreuzigt worden. Wir haben dasselbe erlebt und waren vielleicht noch viel länger am Kreuz. Ja, aber was der Herr Jesus erlebt hat in 3 Stunden der Finsternis, da können wir nicht mal das vergleichen, was die Menschen ihm antun konnten. Und trotzdem hat er auch das auf sich genommen und ist mit Entschiedenheit diesen Weg gegangen bis ans Ende, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommt eine neue Phase. Das Thema Zeichen steht vor uns. Wir hatten schon mal das Thema Zeichen hier, ganz parallel, 11, 29 bis 36. Jetzt kommt das wieder. Und zwar spricht der Herr jetzt nicht zu den Pharisäern und nicht zur Elite, sondern zur Volksmenge. Und er sagt, ihr könnt bei der Wetterbeurteilung richtige Vorhersagen machen. Wenn eine Wolke kommt von Westen in Israel, dann wisst ihr, jetzt kommt Regen. Und das stimmt. Für das ganze Volk Israel ist das ein klares Zeichen von Westen, Wolken und es kommt Regen. Und dann ein weiteres Beispiel, Vers 55. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben. Und das geschieht. Das ist auch in Israel korrekt, allerdings nur in Südisrael, also bis Jerusalem. In Galiläa würde diese Art Voraussage nicht stimmen. Also der Herr macht hier einen Bezug auf Wetterprognose für Jerusalem bzw. Judäa, Südisrael. Stimmt auch. Und er macht ihnen den Vorwurf, aber ihr könnt die geistlichen Zeichen der Zeit nicht beurteilen. Es war ihnen nicht klar, welche Zeit jetzt war, dass dieser Mann aus Nazareth wirklich der Messias war. Und sie begriffen nicht den Ernst dieser Zeit, dass man sich jetzt für ihn entscheiden muss. Und wir sehen das auch übrigens in Matthäus 16. Dort spricht der Herr allerdings zu den Pharisäern. Auch ihnen macht er den Vorwurf, sie können die Zeichen der Zeit nicht beurteilen. Können wir das auch kurz als Parallele dazu nehmen? 16, 1 bis 4.
Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon.
Jawohl. Also es ist nicht die gleiche Geschichte, sondern eine andere Begebenheit. Es wird nicht das Volk angesprochen, sondern Pharisäer und Sadduzäer. Und der Herr erwähnt nochmals andere Wetterprognosenzeichen. Also es gibt am Abend, Abendrot ist ein Zeichen für gutes Wetter. Und dann am frühen Morgen, der Himmel ist rot, das gibt eben stürmisches Wetter. Und das sind auch korrekte Dinge, die man auch erklären kann aus den atmosphärischen Gegebenheiten. Das stimmt. Aber der Herr macht den Vorwurf, ihr könnt die geistlichen Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und dazu könnten wir etwas lesen aus 1. Chroniker 12. Da wird die Armee von König David vorgestellt. Und gerade auch seine Elite-Leute, die wirklich treu zu ihm gehalten haben. Und da wird eine besondere Gruppe erwähnt in 1. Chroniker 12, 33. Liest du, Sascha?
Von den Söhnen Isaschars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. 200 Häupter und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort.
Jawohl. Also diese Leute aus dem Stamm Issachar, das waren Männer, die hatten Einsicht in die Zeiten. Die Elbefelder hat dort die Fußnote, das heißt ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Also die konnten wirklich geistig beurteilen, wie ist die Situation heute zu sehen und daraus folgen, was ist nun wichtig für Israel? Wie muss man handeln? Und genau das brauchte es damals. Da hätten sowohl die Volksmenge als auch eben die Führer, die Pharisäer und Sadduzäer, die hätten aus der Bibel und dem prophetischen Wort erkennen sollen, was ist das für eine Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist die Zeit des Messias und dieser Mann aus Nazareth hat so viele Prophezeiungen auf den Messias hin erfüllt, aber sie haben es nicht erkannt. Der Herr macht den Vorwurf. Und wir können das jetzt auf uns übertragen. Auch wir sollten heute in der Lage sein, aufgrund von den Verhältnissen in der Gesellschaft, aufgrund der Verhältnisse in der ganzen Welt heute, anhand des prophetischen Wortes erkennen können, in welcher Zeit wir leben. Und wir sollten in der Lage sein zu erkennen, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Also der Herr macht einen Vorwurf, wenn man die Zeichen der Zeit nicht erkennen kann. Und dann der nächste Abschnitt. Im ersten Moment fragt man sich, was ist da der nähere Zusammenhang? Denn wenn du mit einem Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt. Also der Herr sagt hier in Vers 58, es ist jetzt eigentlich so, wie zwei Parteien, die zerstritten sind, die gehen jetzt miteinander zum Richter. Aber das ist eine große Chance, dieser gemeinsame Gang zum Richter. Da könnte man sich nämlich noch gütig einigen auf dem Weg. Aber wenn dann der Richter den Urteilsentscheid gefällt hat, dann ist das nicht mehr reversibel. Und hier sagt der Herr, Der Richter wird dich dann dem Gerichtsdiener überliefern, der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen und dort kommst du nicht mehr raus, bis du den letzten Cent bezahlt hast. Nun, der Messias war da in Israel. Und all die, die ihn ablehnten, all die, die Widerstand machten, auch schon in diesem Abschnitt erwähnt, die hatten jetzt die Chance zu erkennen, wer ist dieser Mann? Ist das der Messias oder nicht? Natürlich, er ist es. Dann wären sie nicht letztlich vor den Richter gekommen. Aber Israel damals, die große Masse, hat den Messias nicht erkannt, sondern ihn verworfen. Und darum kam das Gericht Gottes über sie. Und zwar im Jahr 70, diese Katastrophe, die römische Armee zerstört Jerusalem, legt den Tempel und die Stadt in Staub und Asche. Mehr als 1 Million Juden kommen in diesem Krieg ums Leben. Zehntausende, fast 100.000 werden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und von dort an beginnt diese fürchterliche Leidenszeit durch die Jahrhunderte. Das jüdische Volk wird weltweit zerstreut, wie es in 5. Mose 28, Vers 64 vorausgesagt ist, zerstreut unter alle Nationen und ständig verfolgt. Aber jetzt sehen wir, hier sagt der Herr, du wirst dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Das bezieht sich nicht auf die Hölle. Aus der Hölle kommt man nicht mehr raus. Die ist ewig. Natürlich gibt es Leute, die sagen, nein, die ist nicht ewig. Ja, aber steht ja in der Bibel ewig. Ewig bedeutet in der Bibel nicht ewig, sagen diese Irrlehrer. Ja, was muss man dann sagen? Gut, Matthäus 27, ein Vers, genau. Matthäus 26, meine ich. Sogar 25, Vers 46. Da sagt der Herr Jesus, Sascha?
Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Ja, also diese Irrlehrer sagen, ewig bedeutet nicht ewig. Gut, aber hier steht ewige Pein, Aionios. Und dann steht ewiges Leben, Aionios. Ja, wenn die ewige Pein nicht ewig wäre, dann wäre das ewige Leben auch nicht ewig. Dann wird es aber gefährlich. Also ihr Lehren sind gefährlich, ja. Aber man wird erleben, die geben sich immer noch nicht geschlagen. Ja, dann muss man noch einen Vers nehmen. Also siehst du, Carmine, noch einen dazu. 2. Korinther 4. Und da kann man schön erklären, wie man in der Linguistik herausfindet im Text, was ein Wort bedeutet, wenn man gar nicht weiß, was das Wort bedeutet. Sascha, liest du 2. Korinther 4, Vers 18.
Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
Ja, jetzt steht da bei dir übersetzt ewig, das ist Aionios. Nehmen wir an, wir wüssten nicht, was Aionios bedeutet. Nun, in der Linguistik sagt man, hier haben wir eine Opposition. Also zwei Begriffe stehen einander gegenüber. Und zwar ist das der Begriff zeitlich und Aionios. Also Aionios bedeutet das Gegenteil von zeitlich. Was ist das? Eben. Zeitlich ist begrenzt, Aionios nicht begrenzt. Ewig. Also die ewige Pein, die Hölle, der Feuersee ist absolut ewig. Aber der Jesus sagt hier in Lukas 12, du wirst dort nicht herauskommen, bis du den letzten Cent bezahlt hast. Und was ist damit gemeint? Jesaja 40, müssen wir aufschlagen. In Jesaja 40, beginnt die große Trostbotschaft des Propheten. Und da werden wir in die Endzeit versetzt, in der Gott Israel nach dieser langen Zeit der Leiden, der Zerstreuung und der Verfolgung unter den Nationen wieder als sein Volk anerkennt. Liest du Jesaja 40, Verse 1 und 2.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden.
Jawohl. Hier geht es um Jerusalem. Es geht um das Volk Israel. Und Gott sagt, jetzt ist genug all der Leiden. Das, was das jüdische Volk 2000 Jahre erlebt hat, durch all die Jahrhunderte hindurch Verfolgung, übrigens insgesamt kommen wir etwa auf 13 Millionen Tote. Vom Jahr 70 bis in unserer Zeit. Ständig wird dieses Volk gehasst, abgelehnt, geschmäht. Und das bis heute. Die UNO ist ja zum größten Teil gegen Israel. Und es gibt keine Nation, die so oft verurteilt wird von der UNO wie Israel. Aber Gott sagt hier, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Jetzt ist die Zeit, wo ihr quasi hier auf dieser Erde genug gelitten habt. Und da sagt ihr, ihr habt Zwiefältiges von der Hand des Herrn empfangen und jetzt ist genug. Ihre Mühsal ist vollendet, ihre Schuld abgetragen. Nicht wahr? Wir Menschen können ja nicht vor Gott Sünde abtragen. Aber das drückt aus, dass dieses Volk leiden musste wegen Sünde und dieses Leiden wegen Sünden beendet Gott. Und wird Israel eine wunderbare Zukunft bereiten. Darüber spricht Jesaja dann in den weiteren Kapiteln. Aber darum dieses Wort Peace ist ganz wichtig. Die Leiden Israels sind begrenzt. Die sind nicht ewig. Gott hat eine wunderbare Zukunft für dieses Volk bereit und wird das ausführen. Und darum geht es hier ganz klar um die Zeichen der Zeit, die Israel damals hätte erkennen sollen, als die Chance hatten, den Messias, mit dem Messias sich zu versöhnen. Und dann kam die Katastrophe, aber die ist nicht ewig hier auf Erden, sondern ist begrenzt, bis sie den letzten Cent bezahlt haben. Und das führt uns gleich zum nächsten Abschnitt. Da kommen Leute zum Herrn und berichten über dieses schlimme Ereignis der aktuellen Zeitgeschichte damals. Pontius Pilatus war ja Landpfleger von 26 bis 36 nach Christus. Also gerade in dieser Zeit, wo der Herr Jesus einen öffentlichen Dienst getan hat, von 29 bis 32, das fiel voll in diese Amtszeit hinein. Und die berichten ihm, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Pilatus hat Gläubige, die zum Tempel gegangen sind in Jerusalem, hat er dort beim Altar abschlachten lassen, sodass ihr Blut mit dem Blut der Opfertiere vermischt wurde. Und da wird auch noch ein weiterer schrecklicher Fall erzählt. Hier aufgegriffen in Vers 4, 18 Leute waren da beim Siloateich unten, am Südende der Stadt Jerusalem damals, und dieser Turm ist zusammengebrochen. Und 18 Leute kamen ums Leben. Da haben wir wirklich das Thema Leiden. Damals so schreckliche Schlagzeilen, kann man sagen, und heute ständig diese schrecklichen Schlagzeilen. Und die Menschen fragen sich, was hat das zu bedeuten? Warum? Und der Herr nimmt diese Schlagzeilen auf und sagt in Vers 2, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Das, was Platus mit diesen gemacht hat. Das waren also nicht besonders schlimme Menschen und darum haben die leiden müssen, sondern der Herr sagt, das wird mit euch allen passieren, wenn ihr nicht Buße tut. Und auch diese Leute, die dieses Unglück erlebt haben mit dem Turm, der zusammenbrach, Da kann man nicht ableiten, diese waren ganz besonders schlimme Menschen. Und darum haben die jetzt bekommen, was sie verdient haben. Nein, der Herr sagt, das wird mit euch auch passieren, wenn ihr nicht Buße tut. Und es ist ja so, das Wort Gottes behandelt von 1. Mose 3 an bis zum Schluss das Thema Leiden. Das ist also nicht ein Thema, das wir jetzt an einem Abend behandeln, aber wir wollen das herausnehmen, was der Herr hier uns vor Augen stellt. Er sagt, im Grunde genommen hat jeder Mensch, denn jeder Mensch ist ein Sünder, nach Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen hätten den Tod verdient. Also, wenn wir eben keine solche Unglücke erleben, dann können wir sagen, oh, unverdient, gut geht es uns. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man sie fragt, wie geht es dir, dann sagen sie, unverdient gut. Ja, das ist eine Möglichkeit, diese Wahrheit auszudrücken. Also, eigentlich hätten wir das alle verdient. Und die Menschen, die Gott anklagen und sagen, warum hat er das zugelassen und das zugelassen? Ja, müssen wir sagen, ja. Und eigentlich hättest du das auch verdient. Und ich. Aber Gott hat uns verschont. Und was wir aber auch weiter ableiten können, ist, diese Unglücksfälle, die sprechen zu den Menschen, die nicht betroffen sind. Und zeigen, haben eine Botschaft. Und diese Botschaft hat der Herr Jesus so ausgedrückt. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, also eure Schuld bereut und Gott bekennt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also jeder Unglücksfall und alles Leiden in dieser Welt ist eigentlich ein Aufruf an die Verschonten, dass sie mit Gott Frieden machen. Eben, da sind wir wieder beim Abschnitt vorher. Solange man noch auf dem Weg ist zum Richter, also noch nicht vor Gott dem Richter steht, hat man noch Chance, mit Gott Frieden zu machen, Frieden mit Gott zu bekommen. Und so zeigt der Herr diesen Menschen auf, das ist eine Chance, umzukehren und ewigen Frieden mit Gott zu bekommen. Aber was meint der Herr, das wird mit euch auch so passieren? Nun, ich lese mal vor aus Flavius Josephus, Geschichte des jüdischen Krieges. In mehreren Büchern beschreibt er die Katastrophe des Jahres 70, der Untergang von Jerusalem und dem Tempel, und zwar als Augenzeuge. Der hat das so miterlebt. Und in Kapitel 6, also Buch 6, Abschnitt 4, 6, da beschreibt er diese schlimme Phase, nachdem die Römer bereits die erste Mauer von Jerusalem durchbrochen hatten, dann die zweite Mauer und dann die letzte Mauer. Und dann kam diese grauenhafte Tempelschlacht. Die römische Armee ist eingedrungen in den Tempel. Dort hatten sich Hunderttausende von Juden zurückgezogen, weil der Tempel ja wie eine Festung war. Das war die letzte Rückzugsmöglichkeit gewissermaßen für die Masse. Und da drangen die Soldaten ein und haben wirklich unvorstellbar brutal, ob alter Mann oder Kinder, alle, ob Mann oder Frau, ohne Unterschied zu machen, die wurden alle im Nahkampf abgeschlachtet. Und dann gab es gerade beim Altar, dort fühlte man sich natürlich ganz besonders sicher. Man dachte, jetzt muss doch Gott eingreifen. Wir sind da am heiligsten Ort, wo wir überhaupt hin dürfen als Juden. Jetzt muss er eingreifen. Und dort haben die diese Schlacht gemacht. Auch ganze Haufen von Bürgern, lauter schwache, wehrlose Leute fielen, wo der Feind sie traf, dem Schwert zum Opfer. Besonders um den Altar her türmten sich die Toten in Massen auf. Stromweise floss das Blut an seinen Stufen und dumpf rollten die Leichen derer, die oben auf ihm ermordet wurden, an seinen Wänden herunter. Unglaublich. Man muss sich ja vorstellen, der Altar, der war mehrere Meter hoch. Das ist wie ein kleines Einfamilienhaus. Also, ist ein bisschen übertrieben, aber mehrere Meter hoch und eine recht große Fläche mit mehreren Feuerstellen obendrauf. Und so wurden die da abgeschlachtet. Ihr Blut wurde mit dem Blut der Schlachtopfer vermischt. Genau wie der Jesus das in Lukas 13 vorausgesagt hatte. Und da muss man sich vorstellen, Titus, der Feldherr damals, hat ja um die ganze Stadt Jerusalem einen Belagerungswall aufgeschüttet und auf den Wällen dann Angriffstürme. Gigantische Türme, von denen aus mit dieser modernen, damals modernen Artillerie die Mauern Jerusalems zusammenschießen konnte. Mit leichteren Geschossen und dann auch ganz schwere Geschosse. Also diese mächtigen Steingeschosse. Und dann sind die natürlich auch losgegangen mit Ramböcken und haben die Mauer Jerusalems, zuerst die dritte Mauer, zusammengeschlagen. Dann die zweite, die dritte. Und dann kann man eins und eins zusammenrechnen. Jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Wie viele Todesopfer das gebracht hat, das Einstürzen der Mauern von Jerusalem. Das war nicht wie in Jericho. Bei Josua, da fiel die Mauer nach außen runter, ja? Aber da, wie es im Krieg ist, die Mauern fallen nach innen. Und der Herr sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genau das Gleiche erleben. Und das hat sich im Jahr 70 so bewahrheitet. Also eine tiefe prophetische Wahrheit ist da drin. Und das ist nun jetzt gerade direkt verbunden mit dem nächsten Abschnitt. Carmine?
Vielleicht noch dazu ein Wort aus Psalm 69, 23.
Ja.
Da hat sich genau das erfüllt. Das, ihr Tisch.
Ah, ja, genau. Schlagen wir das auf, Psalm 69. Das ist ja ein messianischer Psalm, der die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz beschreibt. Und zwar von Vers 1. Moment, ich habe es gleich offen. Vers 1 bis 22. Dort wird noch erwähnt, wie sie Galle und Essig geben, dem Messias am Kreuz. Und dann spricht König David und er bittet um das Gericht über die, die den Messias umgebracht haben. Lies mal Vers 23, Sascha. Du meinst Vers 23, nicht wahr?
Ja. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen.
Ihr Tisch, was ist das? Nun, der Altar in Jerusalem wird ja im Alten Testament genannt der Tisch des Herrn. Malachi 1, Vers 7 zum Beispiel. Und dort fühlte man sich eben besonders in Sicherheit beim Tisch des Herrn. Und noch etwas muss man sich im Klaren sein. Als Titus nach Israel kam im Frühjahr 70, das war gerade vor dem Passafest. Und er wusste, nach der Tora müssen alle Israeliten nach Jerusalem gehen, um dort die Passalämmer beim Altar, beim Tisch des Herrn, zu schlachten. Und darum hat er gewartet mit der Belagerung, bis alle aus dem ganzen Land nach Jerusalem gegangen sind, um dort am 14. Nissan die Passalämmer zu schlachten, für den Seder, also das Passafest am Abend. Und erst als die Stadt zum Bersten voll war, hat er den Belagerungsring definitiv geschlossen. Die waren gefangen. Und warum gingen die nach Jerusalem? Weil die Tora verlangt, dass man nur beim Altar die Passalämmer schlachten darf. Aber, werden darauf später kommen, in Lukas 21, hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so erkennt, dass ihre Zerstörung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und die in ihrer Mitte sind, in Jerusalems Mitte, sollen aus ihr entfliehen, auf die Berge. Und er sagt, dann kommt die Katastrophe. Und so haben die messiasgläubigen Juden damals, all diese Abertausenden von messianischen Juden, die geglaubt haben, Jesus Christus ist der Messias, die sind nicht mehr zum Passafest gegangen. Also obwohl sie wussten, nach der Tora muss man gehen, aber der Messias hat uns gesagt, jetzt in diesem Fall müssen wir nicht nach der Tora nach Jerusalem gehen, sondern wir müssen auf die Berge fliehen. Und die sind dann alle von König Agrippa, dem Zweiten, in Pella, die sind dann von den Bergen rüber ins heutige Jordanien, nach Pella gegangen und die wurden von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Und so kam kein einziger messiasgläubiger Jude im Jahr 70 ums Leben. Alle wurden gerettet durch das Lukas-Evangelium. Und die anderen haben wirklich erlebt, dass ihr Tisch wurde ihnen zur Schlinge, zum Fallstrick. Das ist schon dramatisch. Und da sieht man, wie wichtig es war, mit dem Messias in Ordnung zu kommen und mit ihm Frieden zu schließen. Das hätte sie gerettet vor dieser Katastrophe. Ja, und jetzt kommen wir zu 13,6. Dieses Gleichnis mit dem Feigenbaum. Der Feigenbaum ist in der Bibel immer wieder das Bild für Israel. Und jetzt in diesem Gleichnis sagt der Besitzer zum Weingärtner: Ich komme jetzt 3 Jahre vorbei, suche Frucht an diesem Feigenbaum, ich finde keine. Einen Feigenbaum, der nichts produziert, der ist unnütz, den muss man umhauen. Nun, diese 3 Jahre beziehen sich auf die 3 Jahre, in denen der Jesus öffentlich umhergereist ist, in Judäa, in Galiläa, auch im heutigen Jordanien, in den jüdischen Gebieten damals, bis nach Jordanien und er ging sogar bis in den Libanon. Da hat er gepredigt und er hat Frucht gesucht bei Israel. Aber die Masse hat ihn nicht erkannt. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt, haben ihn abgelehnt. Und darum kommt jetzt hier das Urteil Gottes an den Weingärtner gerichtet. Jetzt muss man diesen Feigenbaum abhauen. Aber der Weingärtner will den Feigenbaum noch retten. Und er sagt: Herr, gib ihm noch 1 Jahr Chance. Ich werde um ihn graben, Dünger legen und vielleicht bringt er dann doch noch Frucht. Und dieses zusätzliche Jahr ist das Jahr ab Pfingsten. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt nach diesen 3 Jahren Dienst, aber am 3. Tag ist er auferstanden und 40 Tage später in den Himmel gefahren. 10 Tage später war Pfingsten. Und der Heilige Geist ist gekommen. Der Weingärtner ist ein Bild des Heiligen Geistes. Und der Weingärtner sagt: Noch 1 Jahr, ich versuche das Beste. Und wenn wir jetzt lesen, Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Zeugnis der Gläubigen, und sie wachsen täglich, und es werden Tausende, schließlich 5000 Männer, wenn wir die Frauen dazu rechnen, und dann noch Kinder, kommen wir auf über 10.000 Gläubige. Die bleiben in Jerusalem. Die predigen in Jerusalem. Die kommen jeden Tag im Tempel in der Säulenhalle Salomos zusammen. Das Volk wird ständig mit dem Evangelium konfrontiert. Und zwar mit dem Evangelium, das die Jünger gepredigt haben in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr hat gesagt: Der Heilige Geist wird auf euch kommen und wird mein Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Aber Apostelgeschichte 2 bis 7 geht nicht ans Ende der Erde. Auch nicht nach Samaria. Auch nicht nach Judäa, sondern ist ganz speziell auf Jerusalem konzentriert. Und von daher dann auch Judäa. Aber Samaria kommt erst in Apostelgeschichte 8. Und was geschieht? Der Weingärtner gibt sich so Mühe, aber dann wird Stephanus verhaftet, vor den Sanhedrin geführt und zum Tod verurteilt. Und illegal wird er gesteinigt und umgebracht. Und dann entsteht eine Verfolgung, die ganze Gemeinde wird zerstreut, nur die Apostel bleiben noch in Jerusalem. Und dann beginnen sie in Judäa zu predigen, in Samaria, und dann beginnt dann bald die Zeit der Missionsreisen des Apostels Paulus. Das Evangelium wird zu allen Nationen gebracht. Aber dieses eine Jahr bis Stephanus, das war genau 1 Jahr. Das war dieses Zusatzjahr, noch Chance. Und der Weingärtner sagt: Wenn er aber etwa Frucht bringt, gut. Wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Er sagt nicht, und dann hau ihn gleich ab, aber dann kannst du ihn dann abhauen. Das ist noch die letzte Chance. Und so ist es geschehen. Nach einem Jahr war dieses spezielle Zeugnis für Israel vorbei. Und eindrücklich ist Stephanus in der Säulenhalle, Königin Säulenhalle stehen vor dem Sanhedrin, da auf der Südseite des Tempelplatzes, schaut zum Himmel. Da oben gibt es eine Zederndecke. Aber er sieht den Himmel geöffnet. Ja? Und er sieht den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehend. Und das ist wirklich von besonderer Bedeutung. Wir lesen ja, dass der Herr Jesus aufgefahren ist und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Aber dort ist der Herr nochmals aufgestanden. Warum? Hätte Israel dort Buße getan, wäre er sofort zurückgekommen und hätte das Reich aufgerichtet. Und das muss man im Zusammenhang sehen mit ganz vielen Versen in den Psalmen. Da heißt es immer wieder, möge Gott aufstehen. Möge Gott aufstehen. Und Gott sagt selber, nun will ich aufstehen. Gott steht auf von seinem Thron. Der Messias kommt in diese Welt und wird das Reich aufrichten. Und darum stand er dort. Das war so dramatisch. Ich sehe den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen und er wird ganz bewusst verworfen. Und damit hat Israel das Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen. Und darum ging nachher das Evangelium zu den Heidenvölkern. Aber das war eben dieses zusätzliche Jahr. Und jetzt nächstes Mal würden wir dann noch den allerletzten Abschnitt von hier nehmen, Widerstand. Und auch das hängt zusammen. Es ist wieder Sabbat. Der Herr geht in die Synagoge und da ist eine Frau, die ist mit einem Geist der Schwäche richtig zusammengekrümmt. Und der Herr befreit diese Frau. Aber die Vertreter des pharisäischen, rabbinischen Judentums sagen, das kann nicht der Messias sein. Er bricht das Sabbatgebot. Und der Herr macht klar, er hat nie ein Gebot der Tora gebrochen. Er hat nur falsche Auslegungen der Rabbiner hat er gebrochen. Da, wo sie über das Wort hinausgegangen sind. Wir werden dann nächstes Mal sehen, wie er mit ihrer eigenen Logik sie widerlegt. Sabbat, darf man nichts tun, darf also diese gekrümmte Frau nicht befreien von diesem Geist der Schwachheit. Die war gar nicht mehr menschlich. Nicht wahr? Wenn man immer so zusammengekrümmt ist, das typisch Menschliche ist ja, dass wir aufrecht gehen. Ja, das ist der aufrecht gehende Mensch. Aber der Jesus befreit diese Frau und richtet sie auf. Und die sagen, das geht nicht. Und der Jesus sagt, was macht ihr am Sabbat? Wenn da irgendein Problem ist mit einem Ochsen oder einem Esel, ja, Problem. Die haben Durst. Dann muss man die ablösen, muss sie zur Tränke bringen. Das ist ganz normal. Und niemand sagt, das ist ein Bruch des Sabbatsgebotes. Aber weil diese Frau befreit wurde, sagt er, das ist ein Bruch. Und so widerlegt er sie mit ihrer eigenen Logik. Aber es zeigt eben nochmals diesen Widerstand. Und zwar im Zusammenhang mit einer Frau, die so gekrümmt war. Durch Satans Macht. Und die wollen sie nicht befreit haben am Sabbat. Dabei wäre der Sabbat gerade der Tag, der würdige Tag, dass diese Tochter Abrahams eben wieder aufrecht stehend gehen kann. Und da haben wir dann die Parallele zu dieser Geschichte. Da hatten wir doch einen Menschen, der von einem Dämon besessen war, der stumm war. Der konnte nicht kommunizieren. Und der Herr hat ihn geheilt, aber es gab Widerstand gegen ihn. Und da eben die gekrümmte Frau und es gibt Widerstand gegen ihn. Aber auch da eine interessante Parallele. Beides Mal durch Satans Macht wird ein Mensch so gebunden. Aber der Herr macht richtig frei. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wenn der Herr frei macht, Johannes 8, dann macht der Sohn Gottes wirklich frei. Ja, dann wollen wir hier schließen.